Wir haben uns die letzten Male, wie ich zu euch sprechen durfte, um das Thema Glauben bemüht und uns das angeschaut. Wir haben zuerst uns gefragt, was ist Glaube überhaupt? Ihr könnt diese Predigten auch über die Homepage der Gemeinde gerne auch noch nachhören. Ihr findet sie dort. Wir haben festgestellt, dass Glaube elementar wichtig ist für uns. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft hier. Ihr seid heute Morgen hier, nicht weil ihr ein Fußballspiel schaut oder weil ihr gerade euer Pferd füttert oder weil ihr weiß ich nicht was macht, sondern weil wir uns hier versammeln, um etwas über Gott zu hören, um etwas von dem zu hören, den wir nicht sehen können, der aber da ist, lebendig. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die nicht an ihn glauben, weil sie meinen, den sehe ich nicht. Ja, so wie in dem Beispiel, Nassim, was du gebracht hast. Aber das ist der Kern unserer Aufgabe, unseres Lebens und auch dieses Morgens hier, dass wir näher zu Gott kommen. Das geht durch Glauben, ja, durch Vertrauen. Und wir haben auch dabei gehört, als ein Gradmesser für Glauben, ein Gradmesser für Vertrauen ist Liebe. Ja, als ich anfing, mein Leben Jesus zu unterstellen, als ich sagte, Jesus, jetzt will ich, wie im Vater unser, wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, also auf Erden bin ich, will, dass sein Wille geschieht, da habe ich gesagt, ich will mich dir, Jesus, unterstellen, ich will an dich glauben, dir vertrauen. Von dem Zeitpunkt an fing ich an, jeden Menschen gleich zu lieben. Also ein Gradmesser für Glauben, für Beziehung zu Jesus, Beziehung zu Gott ist, liebe ich andere Menschen, ja, und es gibt Frieden, Geborgenheit. Dieser Glaube kann wachsen. Es gibt, sagt die Bibel, einen kleinen Glauben und einen großen Glauben, einen Glauben, der gewachsen ist. Da gibt es dieses Paradebeispiel eines Hauptmanns, eines wirklich Menschen aus der römischen Armee, der sicherlich schon Menschen getötet hat, der in blutigen Situationen stand, der wirklich wusste, wie hart das Leben sein kann, ja, und der zu Jesus kommt und ihn bittet, dass er seinen Diener heilt und Jesus mit ihm ins Gespräch kommt und sagt, okay, ich komme zu dir. Und der Hauptmann zu Jesus sagt, du musst noch nicht mal zu mir kommen. Du musst nur ein Wort sprechen und mein Diener wird gesund. Und Jesus staunt über diesen römischen Soldaten, war kein Jude, über diesen römischen Soldaten und sagt, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Warum? Weil dieser Hauptmann so festes Vertrauen hatte, dass Jesus noch nicht mal irgendwo hingehen muss, nur sein Machtwort, seinem Willen gemäß, wird den Diener heilen. Das ist ein großer Glaube, den Jesus bei anderen Juden, obwohl sie ja von ihrer Tradition her Gott kennen sollten, nicht gefunden hatte. Also ich will einen festen Glauben oder einen großen Glauben. Ja, aber wir haben auch festgestellt, Glaube ist keine Leistung. Wir können nicht sagen, heute strenge ich mich noch etwas mehr an, damit ich mehr glaube. Es ist ein Geschenk, was wir von Gott bekommen. Aber ein Geschenk, das wir öffnen sollen. Ja, ein ungeöffnetes Geschenk bleibt verpackt. Ich weiß nicht, was drin ist. Und wir packen dieses Geschenk aus in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Ja, in diesem Setting, in diesem Umfeld wächst der Glaube. Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Vers 42. Das ist die erste Gemeinde, die sich in Jerusalem gründete. Da hören wir von vier Säulen, die hatten wir uns da angeschaut, in denen der Glaube der Menschen gewachsen war. Wo andere rundrum zu dieser Jerusalemer Gemeinde sagten, da will ich dazugehören oder lieber nicht. Die wussten genau, wenn ich da dazugehöre, dann gehöre ich definitiv zu diesem Jesus, bei dem Wunder geschahen, bei dem Menschen sich veränderten. Und in dieser Gemeinschaft, da ist der Nährboden, dass Glaube wächst. Durch Lehre, die Lehre der Apostel heißt es, also durch Predigt, durch Bibellese, durch Gemeinschaft zusammensein, auch hier nach dem Gottesdienst oder in kleinen Gruppen. Durch das Abendmahl in der Erinnerung an das, was Jesus getan hat und im Gebet. Ja, so wie die Gebetszeit heute mich auch berührt hat, was ihr gebetet habt, was auch meinen Glauben stärkt. Jesus hat, als er sein aus menschlicher Sicht größtes Wunder tat, das war die Auferweckung des Lazarus, Ja, da würden wir sagen, okay, der war jetzt nicht nur mal kurz tot oder mal ganz, ganz kurz, so wie vorher zweimal, sondern 3 Tage im Grab. Ja, und dann betet Jesus bewusst und sagt in der Bibel sogar, dass die anderen es auch hören, dass hier du Gott wirkst, ja, mit dem ich Jesus in Verbindung stehe, betet er laut, um den Glauben der anderen zu stärken. So hat jeder von uns und kann Anteil haben auch am Glaubenswachstum des anderen. Und heute wollen wir das dritte Thema oder den dritten Teil beleuchten, Glaube und Zweifel. Wie werde ich sie los? Ich habe schon gezweifelt. Ich könnte natürlich euch jetzt fragen, ihr seid wahrscheinlich sehr schamig und wollt euch nicht melden, wenn ich jetzt frage, wer von euch hat schon gezweifelt? Wahrscheinlich ihr alle nie oder vielleicht doch, ja? Also zweifeln. Die Bibel ist ja ein sehr praktisches Buch, absolut praktisch. Hilft uns in unserem Leben voranzukommen. Durch das, was dort drin steht, was Menschen erlebt haben, was Gott wollte, dass es hier für uns in seinem Wort notiert ist. Und deswegen kennt Gott Zweifel sehr gut. Also für ihn ist das absolut nichts Außergewöhnliches, dass ein Mensch zweifelt. Ja? Du musst also nicht denken, weil ich zweifle, weil ich vielleicht noch nicht an Jesus glauben kann, obwohl ich gerne würde, oder weil ich hier und dort von Zweifel getrieben bin. Und da wird auch das, was Nassim sagte, was ich sage, wird heute wie eine Einheit zusammenpassen. Das kennt die Bibel sehr gut. Und im ersten Jakobusbrief, es gibt nur einen Jakobusbrief, im Jakobusbrief im ersten Kapitel, Vers 5 bis 8, da schreibt der Jakobus, wem es unter euch aber an Weisheit fehlt, der erbitte sie von Gott, der allen vorbehaltlos gibt und niemandem etwas zum Vorwurf macht, sie wird ihm zuteil werden. Erbitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn wer zweifelt, gleicht den Wogen des Meeres, die vom Wind gepeitscht und dahin und dorthin geschlagen werden. Ein solcher, Vers 7, Mensch bilde sich ja nicht ein, er werde vom Herrn etwas empfangen. Er ist ein Mann mit gespaltener Seele, unstet und haltlos auf allen seinen Wegen. Ja? Deswegen habe ich auch als Hintergrund hier mal das Wasser genommen, das plätschert hier so dahin. Das kann man ja nicht als Wellen bezeichnen oder als richtige Wellen. Aber hier ist notiert davon, im Glauben, ohne zu zweifeln. Also ohne Zweifel heißt, dass es stabil vorangeht. Zweifel, wie werde ich sie los, will ich mit euch heute anschauen. Und als erstes möchte ich feststellen, es gibt 2 Arten von Zweifel. Der eine Zweifel ist ein Zweifel an allgemeinen Glaubensaussagen. Ich glaube an Jesus oder ich glaube nicht an Jesus, wie wir das Beispiel gehört haben zum Beispiel. Ich glaube, dass das Wort Gottes hier die Wahrheit ist, dass Gott hier zu mir spricht oder nicht. Also es gibt Zweifel daran, ob das hier die Wahrheit ist. Und das zweite, Zweifel an speziellen Wegführungen im Leben, wo ich mir sage, Herr, was willst du, dass ich für einen Weg gehe? Ja? Ich vertraue dir, ich weiß, du bist der Herr, du hast mich befreit, du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben, ich darf freien Zugang zu dir haben, aber ist der Weg der richtige? Oder jener? Habe ich deine Stimme richtig gehört? Ich will mit uns mal die erste Frage angehen. Zweifel an allgemeinen Glaubensaussagen. Wie kann man das beseitigen? Was für eine Arznei, was für ein Mittel hat Gott da gegeben uns? Und wir finden ein Beispiel für diesen Schritt vom Unglauben Jesus gegenüber zum Glauben im Johannesevangelium ganz zu Beginn. Und vom Zweifeln zum Glauben geschieht hier und grundsätzlich, weil du Jesus begegnen kannst. Ganz zentral ist diese Aussage. Johannesevangelium, wie Jesus so seine Jünger zusammensammelt, ja, das geschieht heute noch genauso. Da kommt dann der eine dazu und dann kommt der nächste dazu. Und dann heißt es hier im Johannesevangelium, erstes Kapitel, ab Vers 45, Philippus, einer der Jünger, findet Nathanael, einen anderen, der noch nicht glaubt, und sagt zu ihm, den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, den haben wir gefunden. Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael sagt zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann Gott als Mensch auf die Erde kommen? Kann ein Mensch für die Schuld von anderen sterben? Wissen wir das denn alles? Ich war nicht dabei. Ich weiß es nicht. Du glaubst das vielleicht, aber ich? Und damals kann aus Nazareth etwas Gutes kommen, müsste doch schon mindestens aus Jerusalem kommen oder von einem anderen heiligen Ort vielleicht. Also Nathanael hat seine menschlich berechtigten Zweifel. Philippus aber sagt zu ihm etwas ganz Zentrales. Und deswegen sind wir auch heute Morgen hier. Er sagt zu ihm, komm und sieh. Komm und sieh. Mit anderen Worten, begegne ihm, von dem ich jetzt spreche. Komm und sieh. Vers 47, Jesus sah Nathanael, als der sich dann aufmachte. Das ist unsere Aufgabe, uns auch aufzumachen, Jesus zu begegnen. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagt von ihm, seht, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagt zu ihm, woher kennst du mich? Jesus entgegnete ihm, bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, wie du unter dem Feigenbaum warst. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. So früh im Evangelium, wo die anderen Jünger das noch gar nicht geschnallt haben, hat Nathanael diesen Durchblick, den kriegt Petrus erst Kapitel, Monate später, ja, wo gefragt wird, wo Jesus fragt, und was sagen denn die Leute, wer ich bin? Ja, Prophet, oder der kommt wieder, oder jener, oder heute würde man sagen, guter Mensch, Revoluzer, Sozialreformer, was weiß ich. Nein, Sohn Gottes bist du. König, was sagt er hier? König Israels, das war gleichbedeutend für Sohn Gottes, Messias, Christus, Bezeichnung des größten, überhaupt möglich lebenden Menschen, ja, sagt Nathanael. Warum? Weil er Jesus begegnet. Und wisst ihr, diese Begegnung sieht bei jedem von uns anders aus. Aber ich bin davon überzeugt, so war das auch bei mir am Anfang meines Glaubenslebens, Gott begegnet jedem auf seine individuelle Art und Weise. Ja? Der wird nicht zu dir kommen und sagen, ich habe dich unter einem Feigenbaum gesehen, möglicherweise hast du nie unter einem gesessen. Aber ich weiß zum Beispiel, als ich damals in Heppenheim in die Gemeinde ging, in die ich dann später, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht, dann Pastor werden sollte, da bekam ich zu Weihnachten, das ist dort eine Tradition, so ein Losungskärtchen mit einem Bibelvers, ne? Und den habe ich noch falsch verstanden. Ja, da stand eigentlich drauf, Gott sagt, in meine Hände habe ich dich gezeichnet, also in Gottes Hand bin ich hineingezeichnet. Ja, ich habe gedacht, Gott hat sich in meine Hände gezeichnet. Jahrelang habe ich den Vers nicht richtig gelesen, man sollte richtig lesen, gell? Aber in dem Fall war es mir nicht zum Schaden. Ich weiß aber, durch so etwas Kleines hat Gott zu mir gesprochen, ja? Weil ich da wusste, Gott hat was vor mit mir. Er will, dass ich mit meinen Händen was tue. So war meine Erkenntnis, wisst ihr? Und so begegnen wir Gott. Und Gott kann dir in einer anderen oder hat dir in einer anderen Weise das auch schon gezeigt. Oder wenn du vor diesem Schritt noch stehst, wird Gott dir begegnen, so wie er Nathanael begegnet ist. Also vom Zweifeln zum Glauben, weil du Jesus begegnen kannst. Ja, und weil, wenn wir mit ihm leben, wir erleben, wie er in unser Leben hineinwirkt. Ja, wir können diese Ohren immer mehr verschließen, auch wenn wir gläubig sind. Wir können sie aber auch immer mehr öffnen und offen halten und sagen, Herr, führe und leite du mich. Gucken wir uns den nächsten Punkt an. Vom Zweifeln zum Glauben, weil ich nicht murren muss. Vielen Dank für die tolle Vorlage, Nassim. weil ich nicht murren muss. Im Deutschen sagt man so lustig, mullen und knullen. Na, das sagen die Chinesen, ne? Also, weil die können kein R. Ja, sagt man statt murren, mullen. Ist egal. Running Gag. So, Philipper 2, Vers 14 bis 16, Philipperbrief. Da steht, tut alles ohne murren und Bedenken. Oder in anderen Übersetzungen heißt es Zweifel. Damit ihr untadelig und rein seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Denn ihr haltet am Wort des Lebens fest, mir zum Ruhm am Tag Christi, sagt Paulus. Also ich freue mich darüber, wenn ihr das tut, weil ihr ja auch durch mich zum Glauben gekommen seid, ne? Mir zum Ruhm am Tage Christi, weil ich dann nicht umsonst gelaufen bin und nicht umsonst gearbeitet habe, nämlich an diesen Menschen, die da zum Glauben gekommen sind. Hier haben wir eine tiefe Wahrheit, dass Murren und Knurren oder Murren und Zweifel oder Murren und Bedenken, da wollen wir noch drauf eingehen, was heißt denn das Bedenken? Ja, es gibt ja Bedenkenträger, aber Glauber, ich glaube, aber, die gibt es, ja, dass das Mittel dagegen das Festhalten am Wort des Lebens ist. Entweder ich werde ein Murrer und Knurrer, ja, oder ein Bedenker, Bedenkenträger, oder einer, der an der Bibel, am Wort Gottes festhält, am Wort des Lebens, wie es hier so schön von Paulus gesagt wird. Jetzt frage ich uns, soll ich nicht mehr denken? Soll ich jetzt hier den Kasten da oben ausschalten? Ne? Ist auch so ein Vorwurf gegen Christen, wo man sagt, naja, du schaltest ja dein Denken total aus, sonst könntest du ja nicht glauben. Ich bin ja dankbar, dass andere, die viel schlauer sind als ich, Professoren und Doktoren, ja, auch gläubig sind. Und das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber wenn dann jetzt nochmal, wobei ich die Quelle nicht verifizieren, also herausfinden konnte, dass Louis Pasteur, ein ganz großer französischer Denker und Wissenschaftler, der die Pasteurisation, die Milch trinken wir alle, Pasteurisierung herausgefunden hat, der soll gesagt haben, als er gefragt wurde, nun, du warst ja gläubig, als du ins Studium gingst und jetzt hast du noch mehr studiert, jetzt bist du doch deinen Glauben bestimmt losgeworden. Und Louis Pasteur soll gesagt haben, vielleicht kann es mir ja mal irgendwann jemand bestätigen, der sich da genauer auskennt, oder widerlegen, ja, er soll gesagt haben, als ich anfing zu studieren, hatte ich den Glauben eines bretonischen Bauern. Jetzt, wo ich noch mehr studiert habe, habe ich den Glauben einer bretonischen Bäuerin. Damit will er sagen, der Glaube ist noch simpler geworden. Ihr Frauen, verzeiht mir, ja, aber damals war das so vielleicht, ne? Die Frauen mussten noch früh schaffen, die Männer durften vielleicht ein bisschen mehr noch, was weiß ich wie, nachdenken, aber mein Glauben ist noch einfacher geworden. Noch simpler geworden. Ich weiß durch das, was ich immer mehr weiß, dass ich immer weniger weiß. Und Gott ist Gott, dass ich ihn brauche. Also, es geht nicht darum, dass wir denken, nicht denken dürften, sondern was wir denken, das ist das Entscheidende. Wir sollen uns eben keine Sorgen machen. Aber die Bibel kennt uns ja gut, die weiß, dass wir uns auch Sorgen machen, also ihr Lieben, ja? Also, wenn wir keine Sorgen uns machen würden, also wenn wir uns nicht um etwas sorgen würden, wären wir wahrscheinlich nicht auf der Welt, ja? Denn hier ist ja nicht alles perfekt, also mache ich mir auch Sorgen um das ein oder andere. Aber die Frage ist, nimmt es mich in Beschlag? Bin ich durch Sorgen geprägt oder durch Vertrauen? Ja? Die Bibel benutzt hier in den deutschen Übersetzungen auch ein Wort, was wir uns dann anschauen wollen, was man manche mit Zweifel und andere eben mit Bedenken oder Denken übersetzt. Aber es ist das, was du, Nassim, schon uns auch vorgetragen hast. Deswegen will ich es nicht mehr lesen jetzt. Es ist in Matthäus in der Bergpredigt im 6. Kapitel nachzulesen. Warum sorgst du dich um, was du anziehen sollst als nächstes, trinken und essen sollst als nächstes? Ja, schau dir die Vögel an, schau dir die Blumen an, ja, und lerne da von ihnen, sogar von diesen, ja, von dieser Schöpfung. Trachte aber, und da ist hier das, der zentrale Punkt, nach dem Reich Gottes zuerst. Und das ist die Gemeinde. Das ist meine Beziehung zu Jesus, die darin steckt. Ja? Deswegen sage ich, weil ich Jesus im Fokus habe und nicht meine Sorgen, wird aus Zweifel Glauben werden. Weil ich mich auch in meinem Denken ausrichte auf Jesus. Und hier möchte ich zwei Worte mit uns betrachten, die im Griechischen uns schon eine Hilfe geben. Ein griechisches Wort, das für Zweifel oder für Bedenken übersetzt wird in unseren deutschen Bibeln, im Philipperbrief, im 2, Vers 14 haben wir das auch schon gelesen, ja, heißt Dialogismus. Ja, das wird als Bedenken oder als Sorgen übersetzt, also Gedanke, Überlegung, Zweifel, Bedenken. Ja, wo führt uns das hin? Also Dialogismus. Ne? Das steckt das Wort Dialog drin. Und wir wissen, dass mit Gott Dialog geführt werden soll. Also Gespräch. Das ist nicht falsch. Mose hat einen Dialog geführt mit Gott, ein Gespräch. Als Mose berufen wurde, Gott spricht mit ihm und Mose hat 5 Einwände, die er im Dialog mit ihm vorbringt. Ne? Ich kann nicht gut reden, ich bin nicht der Richtige, ach, nimm doch jemand anderen. So, ne? Abraham auch. Abraham ist mit Gott im Gespräch. Ja, Gott sagt, du wirst ein großes Volk werden. Du wirst einen Sohn haben und Abraham denkt, ich werde immer älter. Wo soll der herkommen? Ja? Im 1. Mose 17. Kapitel heißt es, er lachte so in sich hinein, ich in meinem ergrauten Alter, noch einen Sohn. Ja? Aber so wie er im Dialog ist, so, und da kommt es darauf an, muss es ins Handeln münden. Mose, nachdem er mit Gott im Gespräch war, indem er mit Gott auch redete und sagte, ah, so soll das sein, die Psalmen sind auch voll davon. Ja, kommt zum nächsten Schritt, jawohl, jetzt tue ich es und führt das Volk Israel raus aus Ägypten. Er handelt. Abraham, der so seine Bedenken hatte, ob das wirklich noch was wird, Gott hat das zugesagt, ich sehe es aber noch nicht, ist dann, als Isaak geboren wurde, bereit, ihn sogar zu opfern, als größte Glaubensprüfung, die er bekam. Ja, was für ein Vertrauensmann und Vorbild für uns, der Abraham. Also, wenn ich mit Gott im Gespräch, im Dialog bin, dann ist der Dialog nicht um des Dialogs willen, um des Austauschens, sondern das Ziel muss sein in meinem Leben, dass es mich zum Handeln führt, dass ich etwas umsetze, wie Mose den Auftrag Gottes umsetzen, wie Abraham vertrauen und dann sogar bereit sein, das Gott wieder zurückzugeben. Ja, so wie in den Psalmen viel gejammert und geklagt wird, aber schaut euch die Psalmen an, allermeist führt es dahin, aber Herr, ich vertraue dir doch. Danke, Frank, für Psalm 27, ne? Wo es auch genauso ist, ja? Dialog mit Gott, meinst du, und so, und die Feinde und überhaupt, aber ich weiß doch, du hilfst mir. Ja? So, also unser Bedenken tragen ist ein Nährboden für Zweifel. Deswegen handeln wir, gehen wir Schritte, um ins Glauben hineinzukommen. Ein anderes Wort heißt Distazo im Griechischen. Ja, das ist auch ein bisschen ins Deutsche hinübergekommen. Das wird übersetzt als Zweifeln oder im Zwiespalt sein oder halbherzig sein. Wir finden das in Matthäus 14 in Vers 30 bis 32. Wo berichtet wird von Petrus, wie er da unterwegs ist auf dem Wasser, um Jesus zu begegnen. Und Petrus, Gott davon spricht, dass Petrus auf diesem Weg des Wassers, als er vertraute, plötzlich in Distazo kam oder in Distanz, in Zweifel, in Zwiespalt. So, unser Glaube wird gestärkt, wenn wir nah bei Jesus sind und nah bei Jesus bleiben. Ja? Wenn wir keine Distanz, keine Entfernung zu ihm aufbauen. Ein Dialog, ein Gespräch mit Gott, das uns näher zu ihm führen soll. Dass wir keine Bedenkenträger werden, sondern dass wir im Glauben das, was wir dann erkennen, auch in der Praxis umsetzen. Und da sind wir in bester Gesellschaft mit den Jüngern Jesu, denn als Jesus kurz bevor er zum Himmel auffuhr, seine Jünger so um sich hatte, ja, und ihnen den Auftrag gibt, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Erde und so weiter. Das ist der Abschluss vom Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel. Da sagt die Bibel ganz genau und klar, da waren welche vor ihm, die glaubten und einige aber, die zweifelten. Gott kann auch mit Zweiflern etwas anfangen. Ist das nicht ermutigend? Weil Jesus nämlich auch Zweifler zum Glauben führt, mit dem Auftrag, den er ihnen gibt, ihm nachzufolgen und seine Zeugen, seine Boten zu sein. Vom Zweifeln zum Glauben. Und das Bild, das konnte ich euch jetzt dann doch nicht ersparen hier. Petrus, der auf dem Wasser im Glauben zu Jesus unterwegs ist, versinkt, als er seinen Gedanken nachhängt. Moment, die Wellen sind doch hier so hoch. Was laufe ich hier auf dem Wasser? Seinen Glaubensweg verlässt, indem er dann auf Distanz geht zu Jesus vom Vertrauen, aber Jesus sofort seine Hand ausstreckt, ihn rauszieht aus dem Wasser, diesen mutigen Mann Gottes, während die anderen da alle im Boot sitzen und diesen Schritt, den Petrus aber tat, sich nicht getraut hat. Wie ist es nun mit meiner persönlichen Wegführung? Das ist eine so spezielle Frage. Bin ich selbst auf dem richtigen Weg? Aber auch dazu hilft Gemeinde, wo wir hier zusammen sind. Der Rat von anderen Christen, denen du vertraust. Prüfen am Wort Gottes der Bibel. Was sagt die zu diesem Schritt oder zu diesen Entscheidungen? Es kann auch sein, Gott spricht direkt und persönlich zu dir. Aber effektiv ist, was wir ganz zu Beginn gelesen haben, und damit möchte ich schließen, was im Jakobusbrief im 1. Kapitel steht, in Vers 5 und 6. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, wie diese Predigt begann. Wem es unter euch an Weisheit fehlt, der erbitte sie von Gott, der allen vorbehaltlos gibt und niemandem etwas zum Vorwurf macht. Sie wird ihm zuteil werden. Ich kann euch sagen, ich habe auch schon da gesessen und vor Gott gekniet und gebetet. Herr, ich empfinde nicht, dass ich weise bin. Aber schenk sie mir, du hast es in deinem Wort zugesagt. Hilf mir, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich bin aber davon überzeugt, auch wenn uns das nicht gleich so einleuchtet, dass Gott uns diese Weisheit geben wird, wenn wir ihn darum bitten. Und wie gesagt, das im Umfeld einer Gemeinde, im Umfeld von anderen Christen, wo ich einen Austausch habe, wo ich auch fragen kann, was meinst du dazu? Oder wo Gott vielleicht prophetisch hineinredet, da bleibt es aber immer noch deine Entscheidung. Nicht das, was ich als Pastor sage, musst du dann tun. Nicht, was irgendein Prophet vielleicht sagt, sondern alles muss geprüft und dann eine Entscheidung getroffen werden. Auch welchen Weg gehe ich, konkret und individuell. Ich möchte uns bitten, dass wir aufstehen, so wie wir können, dass du das für dich selber mal vor Gott bewegst, wo du vor einer Entscheidung stehst, wo du sagst, Herr, lass Weisheit vom Himmel regnen oder fallen, ich brauche Hilfe für die richtige Entscheidung. Da möchte ich jetzt für dich beten, aber auch für diese grundsätzliche Entscheidung. Bist du bereit, die Distanz zu Gott aufzugeben, die du selber entschieden hast? Gott nicht, der steht an der Tür, der wartet, dass du nur klopfst und der ruft dich zu sich rein. Du darfst mit ihm Gemeinschaft haben. Da bete ich auch für dieses Erste, für dieses Distanz aufgeben, Nähe wagen und Jesus begegnen. Herr Jesus, segne du alle, die heute Morgen hier sind, die die eine Frage bewegen, Distanz aufzugeben und sich dir anzuvertrauen, dir nahe zu kommen, dir zu begegnen. Jesus, ich weiß, du wirst ihnen begegnen. Jesus, bei jedem anders, individuell. Ich danke dir, dass du so mächtig bist und so umsichtig und so feinfühlig, dass du das genau richtig machst. Herr, damit segne ich jeden hier, dass er einen festen Glauben an dich hat, diesen rettenden Glauben. Der Glauben, der weiß, ich gehöre zu dir, ich habe ewiges Leben, ich bin dein Kind. Herr Jesus, und jeder, der um Weisheit bittet, ich möchte das unterstützen von hier aus, Herr, dass du ihm Weisheit schenkst in den Fragen, die ihn oder die sie bewegen. Herr, dass du Weisheit schenkst für richtige Entscheidungen, richtigen Umgang mit anderen Menschen oder Dinge, die vor ihm oder vor ihr stehen, die vor dir stehen. Herr, dass du Weisheit schenkst. Du hast das zugesagt, Herr. Und wir vertrauen darauf, dass du es auch gibst. Wir danken dir dafür, für diesen Gottesdienst und auch für diese Botschaft, die du aus deinem Wort uns gibst. Amen.